Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich nicht, dass ihr nie was dazulernt in Dingendorf. Ums Verrecken nicht. Immer Hände umhoben. Ich verstehe es nicht. Vorne sitzen immer nur die, die aktiv sein müssen. Die haben keine andere Chance. Aber die andere hocken immer ganz, ganz weit hinten um. Und wenn es gegangen wäre, hätte er am liebsten da hinten noch ein paar Stuhl dazu machen, damit er ja weit genug weg sind vom Referenten. Aber ich kann euch trösten, nicht nur ihr sind die Köpfe. Wo ich noch komme, ist immer das Gleiche. In frommen Veranstaltungen sitzt niemand vorne. Und dann habe ich mir so angewöhnt, mir vorzustellen, in den Plätzen da vorne, die frei sind, da sitzen die Engel Gottes und hören zu und nehmen euren Platz ein. Also, wenn ihr wiederkommt, in 5, 6, 10 Jahren, dann möchte ich, dass ihr vorne noch sitzt. Also die, die noch haben wir ja dafür Sorge, gell? Die müssen nach vorne. Also, wir alle kennen ja vermutlich den wunderbaren Heilandsruf, wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch entlasten, ich will euch erquicken. Ich finde das so wunderschön, diesen Heilandsruf, dass ich ihn nicht oft genug zitieren und hören kann. Und eigentlich habe ich gedacht, alle, die ihn hören, müssten jetzt losspringen und zu ihm gehen, zu entlasten. Wunderbarer Ruf. Aber wisst ihr, manchmal, da ist meine Seele so sehr eingeklemmt, dass sie den Weg zu Jesus nicht mehr schafft. Wenn ich im finstern Tal feststecke, brauche ich den, der zu mir kommt, damit sein Stecken und Stab mich tröstet. Und tatsächlich, dieser Jesus, der Sohn Gottes, der kommt ins finstere Tal des Todes, damit wir gerettet werden. Manchmal, da liegt auch meine Seele schwermütig und depressiv. Vielleicht unter einem Ginsterbusch oder in einem Krankenbett. Dann brauche ich den Engel Gottes, der mir nichts erzählt vom Bäckerladen und den frischen Weckle, sondern der mir frisches Brot und frisches Wasser bringt. So wie es Elia erlebt hat. Nicht wahr? Der Kerl hat ja Großartiges erlebt. Er hat ja Wetten, dass erfunden, da auf dem Berg und gegen die Baalspriester und hat gewonnen. Und eigentlich müsste man da happy sein. Aber irgendwie hat er gehört, dass die Isabel, diese Königin, die die Baalspriester eingeschleust hat, ihm nach dem Leben trachtet. Und da wurde er schwermütig. Depressiv. Und er legte sich unter einen Ginsterbusch, wird beschrieben, und bat, nimm meine Seele von mir. Und Gott schickt ihm einen Engel und er sagt, Elia, aufsteh, dahinter ist frisches Toast und Wasser. Geh und iss. Das, kein Vorwurf. Oh, Kerl, du hast so großartig erlebt. Warum bist du jetzt so depressiv? Streng dir auf geht's. Nichts. Iss und trink. Das ist das Herrliche, wenn meine Seele niedergeschlagen ist. Oder ich denke, wenn ich am Ersaufen bin, wie Petrus auf dem Meer, als er den Spaziergang machen wollte, dann hat es keinen Wert, wenn mir jemand zuruft, streng dich halt durch. Nein, dann brauche ich die Hand Jesu, die mich aus dem Wasser herauszieht. Manchmal, da ist meine Seele auch unter die Räuber gefallen. Und ich bin niedergeschlagen. Was brauche ich denn? Den barmherzigen Samariter, der mir aufhilft, selbstlos, ohne dass er dafür angestellt ist. Und manchmal, da ist meine Seele so bewegungsunfähig, gelähmt, buchstäblich. Dann brauche ich eine Portion Freunde, eine Gemeinschaft, eine Bruderschaft, Geschwisterschaft, die das Dach abdeckt und mich Jesus vor die Füße legt. Das nicht herrlich, wenn man solche Bruderschaft hat und Gemeinschaft. Es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Es ist toll, gell, wenn viele da sind, dann müssen halt manche auch vorne noch hocken. Also, und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Ich stelle mir vor, wenn in dieser Hauskreisversammlung krammelvoll ein 14-jähriger schwäbischer Bub dabei gewesen wäre. Der da jetzt vielleicht singe: Guck, guck, ich habe einen UFO gesehen. Ein unbekanntes Flugobjekt. Denn normalerweise ist es ja nicht üblich. Schwebende Strohsäcke, das waren die Betten ja damals, gehören ja auch eher aufs Volksfest als in eine Hauskreisveranstaltung. Die erwachsenen Hauskreisbesucher sehen hier nicht nur ein unbekanntes Flugobjekt, sondern für sie ist es eher unglaublich, unverschämt, ungeheuerlich, ungezogen, unartig. Wir kennen das ja. Störungen sind unbeliebt. Wo kämen wir denn auch nach, wenn in jedem dritten Gottesdienst Decke der Kalk runterrieselt hätte und Strohsäck runtergelassen würde? Wo kämen wir denn hin, wenn da ständig in jeder Versammlung irgendwer ein Plakat aufrollt und würde sagen: Hilfe für den Juchtenkäfer? Oder wo kämen wir hin, wenn mitten in einer Predigt jemand widersprechen würde? Hanno, komm, das kannst du nicht bringen. Widerspruch, Störungen, das geht nicht. Strohsäcke, wenn die schweben. Transparente, Widerspruch, Kindergeschrei, Nerven, die wohl vorbereitete Predigt. Merke das, wie es stört? Schon macht er dir zu. Der liebe Kerle. Guck, Störungen können wir nicht brauchen. Deshalb, ja, in vielen Versammlungen die Kinder im Keller gesperrt. Also, nein, im Kellerraum sind meistens die Räume für die Jugend. Und heißt jetzt, dürfen alle mit zum Kindergottesdienst, anstatt dass sie da bleiben dürften. Weil sie vielleicht stören könnten. Wenn sie was nicht verstehen, dass sie fragen, du Papa, was hat der gerade gesagt? Würde stören. Nein, ihr seid alle anständig, ihr seid alle brav. Niemand stört. Recht so. Schade. Predigten kann man doch wieder neu anfangen, wenn man der Vater nicht ganz verloren hat. Denn da waren jetzt vier Freunde. Die haben gesagt, es ist uns jetzt wurscht egal, ob wir stören oder nicht. Unser Freund, der muss unbedingt zu Jesus. Der wartet schon so lang auf Heilung. Der ist so arm dran, der kann nicht auf eigene Füße stehen. Und ein gut letztes Tag, kahlgrieselnd, Jesus guckt auf. Und dann sieht er was. Er sieht nicht den schwebenden Strohsack. Er sieht kein UFO. Er sieht keine Störung. Er sieht den Glauben dieser vier Männer, so heißt es. Als er ihren Glauben sah. Jetzt müssen wir doch wissen, wie wichtig sind uns eigentlich Veranstaltungen und wie wichtig sind uns Menschen. Vor vielen Jahren, 10, 15 vielleicht, ich saß mal wieder an einer Predigtvorbereitung, wie so oft in meinem Leben. Das macht mir große Freude. Und plötzlich klingelt was? Das blöde Telefon. Das nervt. Störung. Mitten in einem guten Gedankengang, gerade aufgeschrieben, Telefon. Ich nehme ab, bin kurz angebunden und sage, was ist? Und dann höre ich, wie einer mit mir redet. Aber ich habe doch keine Zeit. Und ich sage, du, später, ruf mich nochmal an und lege auf. Als ich aufgelegt habe, erinnere ich mich, die Stimme klang etwas weinerlich. Was war los? Also habe ich zurückgerufen und ihn gefragt, was ist los. Er hat mir etwa eine Stunde lang sein Leid geklagt. Das war wichtiger als die Predigt. Da konnte ich ja noch manches machen und eine kleine Nachtschicht schadet ja nichts für einen Prediger. Ne? Wie wichtig sind uns Veranstaltungen? Wie wichtig sind uns Menschen? Wisst ihr, als ich bei Kirche unterwegs war und wir auf die Campingplätze gefahren sind, um dort Menschen zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen, die hier nicht reinkommen, dann habe ich immer zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, wichtig ist, dass wir eine Begegnungskirche sind und nicht nur eine Veranstaltungskirche. Veranstaltungen kann man abspulen. Kann man vorbereiten, abspulen und dann ist es erledigt. Begegnungen sind anstrengend. Da weiß ich nicht, was da mir jemand berichtet, erzählt, wo es ihn drückt, wo es ihn zwickt, wo es ihn quält. Ich bin nicht vorbereitet und soll doch Antwort geben. Begegnungen. Wir müssen wieder ganz neu eine Begegnungskirche und Begegnungsgemeinschaft werden, nicht nur die Veranstaltungen. Ein Freund von mir hat mal erzählt, ich erlaube niemandem, meinen Terminkalender durcheinander zu bringen. Außer den Toten. Hä? Habe ich gesagt. Er sagte, weißt du, mir ist was Furchtbares passiert. Ich lebe in Stuttgart wie du auch. Und ein guter Freund von mir lebt in Ulm. Und mir wurde berichtet, dass er schwer krank ins Krankenhaus gebracht wurde. 5 Wochen lang habe ich mir immer vorgenommen, nächste Woche besuchst du ihn. Aber bei meinem Geschäft waren die Termine so vollgeknallt und ich kam nicht dazu, ihn zu besuchen. Und dann kam die Botschaft, er ist verstorben. Und der Termin der Beerdigung lag genau auf einer Vorstandssitzung, wo ich Bericht geben sollte. Jetzt plötzlich war es möglich, eine Vorstandssitzung abzusagen, um den Toten zu begraben. Hätte ich nicht doch früher hin sollen? Wie wichtig sind uns Menschen? Für Jesus sind die Einzelnen immer wichtig. Auch die, die stören, wie die Strohsackkerle. Die Frau mit dem Blutfluss, die da gar nicht sein durfte und an seinem Kittel zieht. Alle, die stören, er nimmt sie ernst. Er nimmt sie auch ernst, wenn sie Kinder sind und schreien. Auch wenn sie Jugendliche sind, und in ihrer Pubertät nerven bis zum Ende. Das alles nimmt er auf sich. Sie sind ihm alle wichtig. Junge wie Alte, Sterbende und Neugeborene. Alle sind ihm wichtig. Noch einmal, Jesus sieht also nicht ein UFO wie der schwäbische Junge, sondern er sieht ihren Glauben. 4 Freunde suchten einen Weg, fanden einen Weg. Er war ungewöhnlich, er war frech und störend. Aber sie taten's, weil sie glaubten und weil sie liebten. So kann es aussehen, wenn Glaube sichtbar wird. Wenn Glaube nicht nur eine Angelegenheit in meinem Kämmerchen ist oder bei der Abi, sondern sichtbar wird. Wir müssen mit dem Gelähmten zu Jesus, so sagten die Freunde. Wir müssen mit dem Evangelium zu den Menschen und wir müssen mit den Menschen zu Jesus, mit Fantasie und Liebe. So wurde damals die Kirche unterwegs gegründet, weil man gesagt hat, wenn die Menschen nicht zu uns kommen, müssen wir zu den Menschen. Mit großer Fantasie und Liebe. Ich weiß nicht, ob es noch irgendjemand sich erinnert. Damals hat man dann von der Firma Käsebohrer in Ulm einen Bus bauen lassen. Wenn man den hinstellte, konnte man den auf doppelte Länge ausziehen. Dann waren da ca. 60, 70 Sitzplätze drin. Und mit diesem riesigen Vehikel fuhr man in die Neubausiedlungen damals nach dem Krieg, wo es noch keine Kirchen, keine Gemeindehäuser, keine Versammlungsräume gab, sondern wo der Gottesdienstraum, die Kirche vielleicht weit weg in der Mitte des Dorfes oder der Stadt war. Dort fuhr man hin, und er hat eingeladen, ging Klinken putzen, hat die Kinder eingeladen, hat die Menschen gebeten zu kommen. So mit Fantasie. Und dann fuhren sie auf den Campingplatz und auch das ist gelungen. Viele Dinge passieren da bis zum heutigen Tag. Ja, wir müssen mit dem Evangelium zu den Menschen und wir müssen die Menschen Jesus vor die Füße legen, zum Beispiel in der Fürbitte für den kranken Nachbarn, für die zerstrittenen Freunde oder Familien, für die Ehen, die in einer Krise stecken. Und das kommt ja sehr, sehr oft inzwischen vor. Wir brauchen den stellvertretenden Glauben. Den gibt es. Dass wir stellvertretend für den glauben, der es aus sich heraus nicht kann, wie der Gelähmte. Stellvertretender Glaube. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass wir den Dreiklang haben. Dass der in unserer Kirche, in unserer Gemeinschaftsbewegung nie aufhört. Der Dreiklang, da darf nichts unter den Tisch fallen. Wir brauchen das diakonische Handeln, wie der Samariter, wie die vier Freunde, wie hier im Haus und an vielen anderen Orten. Wir brauchen das missionarische Hingehen, dorthin, wo die Menschen sind, zu denen, die noch nichts vom Heiland gehört haben. Und wir brauchen das seelsorgerliche Begleiten. Das ist der Dreiklang. Diakonisch handeln, missionarisch hingehen, seelsorgerlich begleiten. Im Übrigen bin ich zutiefst überzeugt, unsere ganze fromme Sippschaft, ob APIs oder Kirchengemeinde, ob Liebenzeller oder Krishona-Leute, mir völlig wurscht egal. Wir haben in Zukunft nur noch eine Existenzberechtigung, wenn wir endlich begreifen, wie wichtig der seelsorgerliche Dienst ist. Die Menschen hungern und dürsten nach Seelsorge, nicht nach Veranstaltungen. Seelsorge. Sonst kotzen sie sich irgendwo in der Bravo aus bei Dr. Sommer, Herbst und Winter oder in irgendeiner komischen Fernsehsendung. Sie wissen nicht mehr hin, wohin mit ihrer Not, mit ihrem Kummer, mit ihrem Leid. Und wo sind die seelsorgerlichen Frauen und Männer, die Pfarrer und Prediger? Wisst ihr, ich habe am Schluss meines Dienstes in der Missionsschule meinen Studierenden gesagt, wenn ich irgendeinen mal erwische, der länger als anderthalb, maximal zwei Stunden pro Tag vor seinem heiligen Bildschirm, dem Computer, sitzt, der kriegt von mir Gusch voll. Da habt ihr nichts zu suchen, sondern ihr müsst zu den Menschen. Ich habe mal mit einem Pfarrer, der hat es dann in seinem Kirchenbezirk auch gemacht, darüber gesprochen, was für ein Signal geht von den Hauptamtlichen aus. Keine Zeit, immer Stress, immer Termin. Da traut sich niemand zu klingeln und zu fragen, kann ich mal mit dir reden? Nee, bei solchen Hektikern, wie sie häufig in unserer Gemeinschaft und in unserer Kirche vorkommen, da klingelt niemand mehr. Und dann habe ich gesagt, jetzt schreib mal auf zu dem Pfarrer, ein junger Pfarrer. Schreib mal auf, wie viel du in seelsorgerlichen Begegnungen bist oder Begleitung, wie viel du in Administration bist, wie viel du deinen hindernden Sitzungen rumparkst, anstatt bei den Leuten zu sein, wie viel du in Veranstaltungen dich gut darstellst. Als wir uns wieder trafen, hat er gesagt, es waren gerade mal 12% für Seelsorge. Das finde ich entsetzlich. Und er hat es mit Kolleginnen und Kollegen im Kirchenbezirk überprüft und keiner kam über diese 12% Hürde. Das kann es nicht sein, in Zukunft nicht mehr. Die Menschen brauchen die hörenden Ohren und Herzen derer, die glauben können wie die vier Freunde und die dann sagen, darf ich für dich beten? dann bringe ich dich zu Jesus. Vergiss das bitte nicht. Und da muss man nicht eine riesige seelsorgerliche Ausbildung haben, sondern da muss man um die Vollmacht beten. Denn Seelsorge kann man nicht betreiben, weil man ein hohes psychologisches Wissen hat, sondern weil er in der augenblicklichen Situation der Geist Gottes mir nahe ist, dass ich reden kann, wenn es Zeit ist, dass ich schweigen kann, wenn es Zeit ist, dass ich mit dem Weinenden weinen kann und nicht schnell zu sagen, gut, möchten, wunderbar geworden, sondern dass ich mit ihm weine, weil ich seine Hilflosigkeit und meine Hilflosigkeit ernst nehme und nicht fromm wegwische. Entschuldigung, ihr merkt, da geht es schier mit mir durch, weil ich das für das dringendste Problem unserer Zeit habe. Ich würde so gerne, ich habe das einmal in der AMD, Arbeitsgemeinschaft für missionarische Dienste, da war ich im Vertrauensrat. Und dann hat man überlegt, was könnten wir im nächsten Jahr machen, außer einem großen Theologenkongress. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, im nächsten Jahr, es war die Jahrtausendwende, im nächsten Jahr machen wir ein Jahr ohne Sitzungen. Die haben mich für verrückt erklärt. Ich habe gesagt, stimmt. Bin ich. Aber das wäre doch mal ohne Sitzungen. Sie wollten nicht. Dann habe ich gesagt, könnten wir uns darauf verständigen, dass wenigstens die Adventszeit eine Zeit ist, in der wir keine Sitzungen machen. Meine Frau ist im Kirchengemeinderat in Backnang in der Stiftskirche seit etlichen Jahren. Prompt 2, 3 Sitzungen im Advent. Ich werde jedes Mal wütend. Ich sage, du gehst nicht hin. Doch, wie wo ist. Sie ist so lieb halt, gell. Aber eigentlich, nein. Okay, aber hey, lassen wir es jetzt. Also auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die in diesem Hauskreis neugierig dabei waren, es gibt ja manchmal so, die macht sozusagen aufpassen, damit da nichts Dumms passiert. Man hat ja schon manches von dem Jesus gehört. Und dann sind sie dort und die hatten auch einen UFO-Tag. Der schwebende Strohsack, der ärgerte sie auch. Aber ihr UFO, UFO heißt übersetzt unverschämt, frecher Oberlästerer. Das ist Jesus. Er ist unverschämt, er ist frech. Er ist ein Oberlästerer, er lästert Gott. Sünden vergeben, meine Güte, das kann doch nur Gott. Dazu sind auch Opfer und Kult nötig. Wie kannst du bloß auf die Idee kommen, mit einem Wort zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, du Lästerer. Nur Gott kann das. Und jetzt sind wir im Zentrum des Evangeliums. Es geht immer um die Vergebung. Entweder ist Gott gegenwärtig, oder dieser Kerl ist total übergeschnappt. Und den muss man dann möglichst schnell beseitigen. Das war ja ihr Plan. Vergebung ist schließlich Gottes ureigenste Sache. Denn in Israel war ja auch klar, Sünde, das ist ja nicht nur das tägliche sich Fehlverhalten der Nebelange, dumm Brauschwätze, sich irgendwo falsch aufregen oder gar falsch parken. Also nein, das ist nicht Sünde. Sünde, das ist das Getrenntsein von Gott. Das ist ein garstiger Graben, den wir nicht überspringen können. Und dann kommt der Brückenbauer Jesus. Und sie haben ihn nicht erkannt. Wir kannten ihn nicht. Und das finde ich dann wirklich sehr schön, wie er dann sagt, was denkt ihr in eurem Herzen? sagte, das hat er erkannt. Woran merkt man sowas? Was denkt ihr in euren Herzen?
An die steckende Blicke. An dem Wind so. Zumachen. Von dir will ich nichts mehr wissen. Oder die geballten Fäuste unterm Tisch. Oder was weiß ich.
Auf jeden Fall hat es Jesus erkannt und gesagt wird, was denkt ihr in eurem Herzen? Jetzt müssen wir ganz kurz ein bisschen nachdenken. Herz, das ist ja in Israel im Alten Testament das Zentrum des Lebens. Dort im Herzen wird gedacht, geliebt, geglaubt. Aber dort entstehen auch Gedanken, Emotionen, Entscheidungen, Lebensziele und Lebenswege. Für Israel war das nicht im Hirn, wie bei uns, sondern im Herz. Und deshalb ist das Herz in der Bibel ein häufiges Thema. Ich werde mich hüten, jetzt all die Stellen zu benennen. Das könnt ihr doch selber mal mit Hilfe einer Konkordanz nachschlagen, wie oft vom Herzen die Rede. Und dann werdet ihr da auch feststellen, wenn Gott kommt und deine Herzuntersuchung macht, dann kommt er immer zum gleichen Ergebnis. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das war seine Diagnose, die zur Sintflut führte. Aber auch nach der Sintflut die gleiche Diagnose. Nur hat er jetzt gesagt, es soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Und er will die Erde erhalten und die Menschen auch. Das Herz also ist der Sitz dessen, wo Jesus, wo Gott selbst hinein will und aufräumen. Ordnung machen. Ihr Schwabe, sind überwiegend Schwabe hier oder gibt es auch ein paar Ausländer? Man kann sich ruhig melden, es stört nicht. Also auf jeden Fall, der Heilige Geist will bei uns die Großkehrwoche machen in unserem Herz. Aber jetzt kommt eine große, große Schwierigkeit. Und je freuen wir, desto toller. Kehrwoch sind doch mir zuständig. Und um Himmels Willen nicht der Heilige Geist. Ich habe mal einen interessanten Zeitungsartikel gelesen. Da wurde beschrieben, Frauen wurden interviewt, die sich eine Putzfrau leisten können. Und sie wurden gefragt, was bedeutet es für sie, wenn die Putzfrau kommt? Ach, die meiste Frau hat gesagt, das ist der schlimmste Tag in der Woche. Ja, warum? Ja, weil ich dann morgens bald aufstand und aufräume. Mache ich sonst nie. Da mache ich sogar Bitte, damit die nicht meint, diese Schlampere. Da wische ich sogar einmal über den Spültisch meiner Küche. Ich will doch nicht erwischt werden als eine, die es nicht kann. Putzen, bevor die Putzfrau kommt, so hieß dieser Artikel. Und genau das machen wir. Der Heilige Geist sagt, komm, komm, ich putze das. Ich mache deine große Kehrwoche. Mach sauber bei dir. Ja, warte noch einen Moment, ich muss jetzt noch aufräumen. Und wir möchten so gern selber sauber, selber fromm sein, aufgeräumt. Und Herr Jesus will doch dein chaotisches Herz und nicht dein Kehrwoch-Herz. Verstanden? Okay. Also, eine sehr schöne Geschichte im Alten Testament, finde ich, ist die Geschichte des Königs Salomo. Salomo wurde von Gott eingeladen, wünsch dir was. Was soll ich dir tun? Und was sagt der Salomo? Er will nicht noch mehr Reichtum. Er will nicht noch mehr Frauen. Er will nicht noch mehr Klugheit, sondern er sagt, du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben. Ein gehorsames Herz, das endlich nicht mehr der Diagnose unterliegt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Ein gehorsames Herz. Man kann auch übersetzen, ein hörendes Herz. Beides stimmt. Gehorsam und hörend. Vielleicht hat sich ja der Salomo erinnert aus den Erzählungen seines Vaters, König David, wie der erzählt hat damals von seiner Berufung. Als David berufen wurde, da hieß es ja, und Gott sah alle an, die da kamen, die ganzen Brüder, stark und kräftig und intelligent und wichtigtorisch. Und dann sagt der Gott, Gott aber sieht das Herz an. Und deshalb wurde David berufen. Allerdings, dieser David hatte einen Tiefpunkt. Wahrscheinlich nicht nur den einen, aber von dem wird erzählt, wo dieser König eine geile Sau war und mit einer fremden Frau ins Bett stieg. Und als dann der Nathan, sein Hausseelsorger, merkt ihr was? Sein Hausseelsorger kam und ihm eine kleine Geschichte erzählt, dass da ein Mann war, der nur ein einziges Schaf oder eine einzige Ziege hatte. Und neben ihm ein Nachbar, der hatte viele, viele Viecher. Und dann kriegt der reiche Nachbar Besuch und er denkt, naja, das ist Verwandtschaft, da holt schon noch was, eine alte Ziege. Warum soll ich da eine von meinen Guten opfern? Und er klaut die Ziege und schlachtet sie. Und David entsetzt, er ist ja der höchste Richter in Israel, und schreit, wo ist der Kerl? Der ist des Todes schuldig, wer sowas macht. Jetzt kommt der seelsorgerliche Zeigefinger. Und Nathan zeigt auf David und sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann. Und dann merkt David, was er getan hat. Und dann betet er Psalm 51. Und da heißt es in Vers 12, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wie wichtig, dass unser Herz gereinigt wird, dass es sogar neu gemacht wird. Mit dem Alten kann man nicht leben. Da kann man zwar existieren, aber das Herz, das Gott gefällt, ist von ihm erneuert. Jesus sagt ja sehr deutlich in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung und so weiter. Das Dichten und Trachten böse von Jugend aus. Und wir müssen uns das klar machen, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Das Putzen, bevor der Heilige Geist kommt, ist Quatsch. Jeder, auch der wohlanständigste Pietist, braucht das ganze Kreuz. Das ganze. Niemand bildet sich ein, aber wegen mir hätte Jesus nicht so leiden müssen. Für mich hätte ein halbes Kreuz oder ein viertels Kreuz gelangt. Nein, gerade für die ganz Frommen ist er auch ins Kreuz gegangen. Wir brauchen den Stellvertreter, der den Tod besiegt hat, der uns erlöst, der uns in die Ewigkeit führt. Es ist also immer noch das Gleiche wie damals in dieser Hauskreisversammlung, wo der Karl Kriesel und die Stoße geschrieben. Jesus ist zuständig für die Sündenvergebung. Glauben wir das? Wollen wir das? Ich habe eine furchtbare Geschichte mal gelesen. Ein junger Mann wurde entführt von Gangstern. Von dem reichen Vater wurde ein riesiges Lösegeld verlangt. Und der Vater liebte seinen Jungen so sehr, dass er das Lösegeld bezahlte. Und dann hat der Entführer gesagt, wo der Junge ist. Und sie sind dahin gefahren, Polizei und Ärzte. Und der Vater, in einem Waldstück wurde er verbuddelt. Lebendig in einen Sarg hineingelegt, 1,5 Meter dick. Sie haben gegraben, gegraben. Und endlich war der Sarg freigelegt. Und dann stell dir mal vor, als der Vater endlich den Deckel aufmachen kann, sagt der Junge da drin, das ist meine Fantasie, Deckel zu, es zirkt. Unvorstellbar sowas. Deckel zu, es zieht. Nein, der wird herausspringen und seinem Vater um den Hals fallen und wird danken, dass er das ganze Lösegeld bezahlt hat, so wie es Jesus getan hat. Das ganze Lösegeld. Wir sind ja vom Satan nicht nur verführt, sondern entführt. Wir sind lebendig begraben. Und wenn Jesus, wenn der himmlische Vater den Deckel hochmacht und wir in unserer Selbstständigkeit meinen Deckel zu uns ziehen, dann ist das gehörige Dummheit. Ich kann mir es nicht vorstellen. Und dann sagt Gott, du bist frei. Nicht weil du unschuldig bist, sondern weil du begnadigt bist. Alle Schuld ist. Ich wünsche uns allen, dass wir das annehmen. Denn Gott hat etwas gegen die Sünde. Und das in einer doppelten Weise hat er was gegen die Sünde. Erstens, er ist ein Gegner der Sünde. Zweitens, er stellt das Kreuz Christi dagegen. Das ist das Kreuz, die Sünde und den Tod und den Teufel. Nicht. Nun weiß ich nicht, ob du heute Abend von allein hierher gekommen bist. Oder ob dich ähnlich wie in unserer Geschichte deine Freunde hierher geschleppt haben. Aber du kannst Ähnliches erleben wie dieser Gelähmte. Dass du hören kannst die Stimme des Heilandes. Ich erlöse dich. Dir sind deine Sünden vergeben. Und manchmal, da bin ich überzeugt, schenkt Gott zum Heil der Sündenvergebung auch noch Heilung für die Gebrechen, so wie in unserer biblischen Geschichte. Also, Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Ja, komm. Komm zu Jesus. Er will dich hier quicken und entlassen. Und bitte, wenn du zu schwach bist dazu, dann schrei um Hilfe. Und dann wird er seine Hand ausstrecken, wie beim sinkenden Petrus. Oder er wird dir einen Engel senden, wie bei Elia oder bei Daniel oder bei Petrus im Knast oder sonst irgendwas. Das alles wird er tun. Oder er wird dir Freunde schicken, die dich hinbringen zu ihm, weil du selber nicht kannst. Ja, auf jeden Fall aber will dir Gott deine Sünde vergeben und dir damit das ewige Leben schenken. Und glaub mir's, er macht Kehrwoch besser als du. Amen. Ich will euch jetzt einen Moment der Stille gönnen, wo vielleicht jeder oder jede für sich überlegen kann, rufe ich Deckel zu oder Herr, erbarme dich. Will ich dieses wunderbare Angebot der Vergebung entgegennehmen? Einfach einen Augenblick der Stille, nicht mit dem Nachbar reden, sondern mit dem lebendigen Gott. Danke, Herr Jesus, dass du uns nicht nur rufst und wir kommen müssen, sondern dass du selbst gekommen bist in die Welt des Todes, um den Tod zu vernichten. Danke. Ich glaube es. Hilf unserem schwachen Glauben. Hilf auch unserem Unglauben. Dir allein die Ehre.